So, wenn der Ralle jetzt endlich mal Ruhe gibt, dann kann ich auch mal anfangen. Es knittert und knautscht und rasselt und rattert und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Getting Wild, Episode 47. Mein Name ist Andy Arnold und ich begrüße meinen kongenialen Co-Host und Podcast-Partner Ralle Kerkeling. Hallo Ralle.
Andy, alte Socke, grüß dich. 47 Folgen, oi, okay. Sind wir ja bald, ist das eine Art Jubiläum, was ist denn das dann? Haben wir dann Silber-Podcast-Jubiläum, Hochzeits...
Silber-Podcast, ja.
Okay, kriegen wir dann eine Nadel?
Ja, so eine Anstecknadel ans Revers.
Ans Revers, sehr schön.
Ja, aber ich trage sowas gar nicht, wo stecke ich dann die Nadel hin?
Ich trage das alles. Ich habe überall Dinge in meinen Jacken stecken. Wandernadeln. Okay.
So einer
Podcast-Nadeln.
Also. Ja.
Ja, genau, so sieht's aus. Ja, knirschen, knarschen. Ja, das hat was mit dem Alter zu tun. Wenn man älter wird, knirscht und knarzt es überall.
Irgendwie. Ach so, du hast dich einfach nur bewegt. Okay,
ja, ich verstehe. Genau, ich bin gerade quasi aufgestanden. Ist ja sehr früh. Ich mich einmal durchgeknackt.
Getting Wild. Was Männer wirklich bewegt. Der Podcast mit Andy und Ralle.
Diese Episode wird präsentiert von Slowenien-Tourismus.
I feel Slovenia. Na, und? Bist du gut in den Tag gekommen?
Ja, natürlich. Also ich merke es ja auch tagtäglich, wie es knirscht und knackt. Aber ja, frühmorgens, der frühe Vogel, ne, heißt es ja. Und wir neigen ja auch dazu, uns morgens früh zu unterhalten, wo andere Menschen noch schlafen oder noch nicht reden können. Das machen wir dann schon. Das ist schon eine Leistung. Möchte ich uns mal wieder loben.
Ja, ich habe heute Morgen, also um diesen Spruch ein bisschen abzuwandeln, der frühe Vogel wird von der Katze gefangen. Habe ich nämlich heute Morgen von einer meiner Katzen präsentiert bekommen. Ausgeweidet quasi.
Ja, aber das ist ja quasi dann, ne? Also der Wurm wird vom Vogel, der Vogel wird von der Katze und bei euch gibt's heute Abend
Blaumeise.
Ja, ich dachte Katzenragout, damit man.
Ach so, ja, nö.
Das wir essen die Reste, ist die
Katzen mitbringen.
ja, auf jeden Fall.
Ja. Andi, ja, aber du warst unterwegs.
Ja.
Hab ich gehört irgendwie. Und nicht zu vergessen. Lieber Andi, noch einmal herzlichsten Glückwunsch zu deinem Geburtstag.
Oh,
mittlerweile nachträglich. Ich habe dir natürlich an dem Tag auch gratuliert.
Natürlich.
Aber es ist noch nicht so lange her. Von daher sollten wir unsere Community, wie haben wir sie genannt? Oder was sind die beiden Community-Mitglieder?
Genau.
Dieter und Petra.
Ja.
Auch in dieses Geheimnis einweihen. Du hast Geburtstag gehabt. Schön.
Ja,
oder?
Tatsächlich. Jetzt bin ich offizieller 40. Bestandteil des Podcast Getting Wild, der Podcast für ältere Männer. Ich war ja vorher noch jung und jetzt bin ich gleichgezogen quasi. Ich habe die legendäre Hürde überwunden und versuche es jetzt auch dir gleich zu tun, weil jetzt ist man offiziell nicht mehr jung.
Mhm.
Und
wer sagt das?
Das sagt der Duden. Und
Duden?
Ja, guck, gib mal 50 ein.
Bei was Duden? Da steht. Duden?
Oder was weiß ich? Ist das überhaupt die Aufgabe des Dudens, das zu bewerten? Ich bezweifle dies.
Ich schreibe beim Duden immer, wenn ich 50 reinschreibe, dann meldet sich der Duden.
Nein, aber ich versuche jetzt auch dir gleich zu ziehen, also auch ein bisschen seriöser aufzutreten. Ein bisschen geschäftsmännischer, ein bisschen weltmännischer. Ne?
Endlich.
Ein bisschen professioneller und nicht so wild. So von daher. Ach. Wird sich jetzt im Podcast einiges ändern.
Mhm.
Und also ich habe den Tag, wenn du es wissen willst, wir wollten ja eigentlich an dem Tag aufnehmen.
Richtig.
Eine Geburtstagsparty machen.
Richtig.
Ich bin stattdessen zum orthopäischen Schwimmen gegangen. Schön, hier vorne gibt es so ein Freibad.
Mhm.
Das ist so eine Schwimmerbahn, so eine Rennstrecke quasi, mit schön 28 Grad beheizt. Und da habe ich dann morgens um 8.30 Uhr meine Bahn gezogen. Ich bin nämlich jetzt Schwimmer geworden.
Nein.
Ja, doch. Man glaubt es kaum. Man wird, ich bin morgens aufgewacht, dachte, scheiße, ich bin 50.
Ich muss Schwimmer werden.
Genau, und dann bin ich schwimmen gegangen.
Ja, ist doch gut.
Und dann lag dann habe ich ein paar Bahnen geschwommen, dann habe ich noch, also meine Frau ist mitgekommen, die ist ja Schwimmerin, die trainiert da täglich und wir wollten eigentlich eine Radtour machen, hatten aber am 1. Mai, schon den Feiertag vor meinem Geburtstag, eine Radtour gemacht zum See mit Gravelbikes. Ich hatte sie ja genötigt, sich auch ein Gravelbike zu kaufen. Mhm. Und das stand dann jetzt 3 Jahre im Keller. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt am 1. Mai ist das Wetter schön, jetzt hol das Ding mal raus. Und dann sind wir zusammen rausgefahren zum See. Mhm. Und ich hatte mir an meinem Geburtstag von ihr gewünscht, man hat ja mittlerweile bescheidene Wünsche, hatte ich mir gewünscht, dass wir
ein Gravelbike zum Beispiel. Hm?
Genau.
Ja. Neues, ein zweites Gravelbike.
Dass wir eine Fahrradtour machen. Und dann hatten wir am Tag vorher schon gemacht. Hat sie gesagt, komm, lass uns doch schwimmen gehen. Dann habe ich gesagt, komm, gehe ich mit. Und dann haben wir noch Freunde getroffen, die da auch immer trainieren. Und dann haben wir da alles gemeinsam trainiert. Wobei ich dann auch nach 3/4 Stunde mit dem einen Kollegen, den ich da getroffen hatte, haben wir uns im Bubbelwasser wiedergefunden, haben dann da gequatscht und bei herrlichem Wetter. Also kann ich dir nur empfehlen, es ist wirklich sehr angenehm und es ist, man fühlt sich tatsächlich gut. Und ich habe ja oft gehört, also Schwimmen ist ja wirklich auch gut für Geist und Seele, aber ich fand den Aufwand immer so unheimlich groß, irgendwo hinzufahren. Und jetzt unsere Heimatstadt Köln ist ja, also Köln und Schwimmbäder, das ist so ein Ding, das will nicht so richtig, ne? Also Stadion, Freibad hat dann immer dann auf, wenn es Wetter kacke ist und wenn kleiner Sonnenschein ist, ne, dann ist es geschlossen. Also so verschiedene irre Sachen. Und genau, so, und dann, falls es noch irgendwen interessiert, nach dem Schwimmen habe ich dann abends noch eine ganz kleine Veranstaltung vorgenommen, habe 2, 3 Freunde eingeladen, damit ich nicht ganz alleine den Abend verbringe.
Mhm, ich war nicht eingeladen übrigens.
Nein, du warst nicht eingeladen. Nein, es war spontan, Leute aus der Nachbarschaft. Die große Party kommt ja noch, wo ich dich auch nochmal offiziell allen vorstellen werde, die dich nicht kennen.
Das ist mir auch wichtig.
Genau, ich weiß das. Du stehst ja auch gerne im Mittelpunkt.
Absolut,
und, immer. Na, und dann habe ich tatsächlich hier die Schwiegereltern meines Sohnes, die wohnen ja hier gegenüber, die sind gekommen. Da hat der Vater mir Podcast-Karten geschenkt zu einem Fußball-Podcast, Live-Fußball-Podcast.
Von welchem Kollegen ist der denn? Wie heißt der denn?
93.
Ach so, okay. Kenne ich jetzt nicht, aber ist bestimmt super bekannt, oder?
Keine Ahnung, ich kenne ich auch nicht, ist aber bestimmt super bekannt.
Ja gut, wir kennen ja nicht alle Podcasts so. Ich
Nein.
Halt immer wieder auf, wenn man sich unterhält, wie die Leute hören so viele Podcasts, was es zu allen möglichen Themen. Zum Beispiel bin ich im Thema True Crime gar nicht drin, was ja eigentlich eine der populärsten Kategorien ist auf den Podcast-Plattformen und ich kenne keinen einzigen tatsächlich.
Aber da könnten wir aber auch mal, lass aber auch mal so eine Kategorie True Crime bei uns einbauen, so einfach, weil es auch total in ist.
Ich kann dir was zu True Crime erzählen. Pass auf, Folgendes passierte hier außerhalb von Köln. Mhm. Ein Restaurant, ein Abend. Die Leute dinieren Tapas. Mhm. Und was passiert? Ein Typ kommt rein, schließt die Tür ab, hat ein Messer in der Hand, er verhält sich unruhig. Genau, wird nach draußen quasi gebeten wieder. Die letzten Gäste verlassen das Restaurant und dieser Mann geht mit dem Messer auf einen Mann los und ersticht ihn mehr oder weniger, stirbt aber nicht, der Mann. So, das passiert hier.
Das ist wirklich passiert, Leute?
Ja, tatsächlich.
Im Wald, also so bei euch, auf dem Land quasi.
Auf dem Land, ja. Mhm.
Ja.
Ja. So, da haben wir die Kategorie kurz drin.
Ja, ist ein Downer jetzt erstmal. Aber fällt mir ein, ich habe einen guten Freund, der kam auch vorbei, der hat mir mal wieder eine Tatwaffe geschenkt. Der schenkt mir immer Tatwaffen, fällt mir jetzt gerade auf. Ich sehe, erkenne jetzt gerade ein Muster. Der hatte mir vor ein paar Jahren ein Seil geschenkt zum Geburtstag. Ein Seil.
Ja.
So ein dickes, rotes Seil. Also damit kannst du jemanden erhängen. Mhm. Und dieses Mal hat er mir einen Kartoffelschäler geschenkt. Damit kannst du jemanden erstechen.
Ja,
das, also
dann kann man jemanden schälen.
Genau. Das nimmt man mal eine ganz morbide Dimension an. Aber da haben wir jetzt also wirklich auch das True Crime Thema voll drin, ne? Nicht, dass ich da jetzt, also Tatwaffen und deine Messergeschichte aus der
Tapas war. Ja, vielleicht war es auch ein Hinweis, dass du dich mehr öffnen sollst. Mhm. Dass du deine harte Schale, deinen weichen Kern unter einer harten Schale hervorkehren sollst.
Rauspellen.
Abschälen sollst.
Okay. So, ja, dann gehen wir doch nach True Crime, gehen wir doch jetzt in die nächste Kategorie, munterer Lifestyle. Was hast denn du so, wie ist denn Ostern gelaufen mit eurer Eierschlacht und dem Pokal? Erinnert sich noch dran, Ostern, da war doch was.
Ja, Ostern. Ja, das ist das, wenn der Mann mit dem
Papst stirbt.
Wenn der Papst stirbt. Das ist dann, wenn der amerikanische Vizepräsident den Papst besucht und der dann stirbt. Genau.
Das hast du dieses Bild Ostern. Gesehen? Hast du dieses Bild, dieses Meme gesehen? So, wen soll J.D. Vance als nächstes besuchen?
Ja, die gehen gut rum. Ja, ich habe es ein bisschen gefeiert. Auch natürlich dem Humor geschuldet. Ja, okay, ich denke, ja. Das darf
man. Es ist schwarzer Humor, ja.
Richtig, sehr schwarzer Humor. Ja, Ostern, ja, unser Cup. Ja, ich habe den vierten Platz gemacht.
Och.
Mein Sohn hat, wie immer, wenn er dran teilnimmt, also das Event, dieser Wettkampf, erstmalig dieses Jahr mit einem Pokal aus purem Gold, Brillanten und Diamanten besetzt, verliehen. Das hat viermal das bisher durchgeführt, unser Event, den Dreikampf, also der Kerkeling Cup, der hier quasi vor den Toren Köln stattfindet. Auch immer mehr Zuschauer.
Da gibt es auch Zuschauer, mussten, kann man Tickets kaufen.
Tribünen mussten wir aufbauen dieses Jahr. Genau, erstmalig in der Sportschau auch erwähnt worden. Und genau, ja, Dreikampf. Der Dreikampf besteht aus Eier suchen. Eier
in der Sportschau auch,
ey. Eier Buhl und quasi einer Mini- ja, so eine Golfernährung, wo wir nicht mit den Eiern gegolft haben, sondern mit einem Golfball quasi auf einem inszenierten Putting Green, so eine Art. Irgendwie, wir haben ja hier keinen Golfrasen. Mhm. Genau, dieser Dreikampf, und der wurde von meinem Sohn gewonnen. Von diesen vier Malen hat er bisher dreimal gewonnen. Er hat letztes Jahr nicht gewonnen, weil er schlichtweg nicht da war. So. Da müssen wir anderen uns was überlegen. Wir hatten insgesamt, glaube ich, 9 TeilnehmerInnen. Genau, oder 10. Wie viele waren wir denn?
Ja. Ja, die Weltelite.
Das wird ja immer größer.
Hat sich versammelt.
Die Familie wird ja immer größer. Wer dann da ist, nimmt dran teil. Die Weltelite der
Eierwerfer. Ja.
Der Eierwerfer, genau.
Ist traditionell an Ostern.
Ja, macht halt mega mega viel Spaß. Die Regeln hat mein Vater festgelegt, einst. Und die werden halt individuell angepasst, so dass er auch dann davon profitieren kann.
Ach so, dass er auch regelmäßig auf einem Podestplatz landet.
Ja, aber das hat er nicht geschafft dieses Jahr. Also irgendwie hat er sie falsch ausgelegt. Ja, okay. Gut. Ja, aber danke, dass du nachfragst. Genau, schon eine Weile her.
Ja.
Genau. Und aber erfolgreich nächstes Jahr wieder. Und dann hole ich mir den Cup. Ist klar.
Natürlich.
Ich werde dann den Regeln drehen. Genau. Ja. Aber du warst unterwegs. Wo ich dich jetzt sehe, warst du, glaube ich, gestern in den Niederlanden, richtig?
Ich war in den Niederlanden und Ostern war ich in der Vendée, wie ich ja gesagt habe.
Ach, die Vendée. Ja, genau. Das nicht war ja dieses Ding an der Côte d'Azur, was dann so groß sich dann unten langzieht bis hoch zum Atlantik. Das ist
genau, die Vendée, dieses kleine Landstück
am Atlantik. Aber dann fangen wir doch mit der Vendée an. Ja, sagt man der Vendée? Das Vendée?
Dem Vendée? Französisch.
Ja.
La Vendée.
La Vendée.
Würde ich mal sagen. Ich würde sagen La Vendée.
Mhm. Ja, okay. Was ist das denn für eine Region? Beschreib mal.
Das ist eine schöne Region. Also es ist eine Region, die am Atlantik liegt und da diese bekannten weiten weißen Sandstrände hat. Oftmals dahinter mit so kleinen Wäldern, so Pinienwäldern, so wie man es so kennt. Noch nicht ganz so doll bewachsen, wie zum Beispiel in der Höhe von, ich sag mal so ab Arcachon Richtung Biarritz. Und da gibt es ja wirklich auch wunderschöne Wälder bei Lacanau und so weiter, auch mit so Seen und so. Das noch nicht. Aber du hast halt dahinter auch so ein hügeliges Hinterland mit Flüssen, Stauseen und zwar so schönen Stauseen. Also jetzt nicht irgendwie so ein riesen Moloch, sondern halt so, also, ne, das ist dann, wurde halt so ein Fluss gestaut und dann hat sich quasi da so den Flusslauf entlang so ein länglicher See gebildet, auf den sind wir Kanu gefahren, das war sehr schön. Da haben wir Amadou getroffen, das war auch lustig. Das war so ein guter Mann, der Bock hatte, den Menschen als Kontrast zum Meer, weil natürlich alle zum Meer fahren oder ans Meer, so im Hinterland so ein bisschen so die Natur beizubringen oder nahe zu bringen. Und der macht so Touren, also als ob wir es erfunden hätten quasi. Also der macht dann so Mehrtagestouren. Er ist ein großer Freund vom Kanufahren, vom in der Hängematte chillen und vom Slackline. Slackline, okay, klammern wir jetzt mal bei uns aus. Also ich bin da mega untalentiert. Aber der unternimmt dann Touren mit dem Kanu und dann fährst du irgendwo hin, da ist da wirklich niemand, dann hängst du deine Hängematte auf, dann baust du ja so ein Biwak auf mit ihm, ne? Und dann haben wir da ein bisschen gechillt. Wir waren nur einen Tag mit ihm unterwegs.
Wetter war auch so habt ihr auch übernachtet dann in der Hängematte? Oder
nee, was? Das war jetzt doch einfach über Ostern noch zu frisch, weil wir hatten natürlich auch wieder, da wo wir ankommen, ist ja auch immer Regen. So, ne? Das heißt, das hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Das war mal ein Tag, aber du kannst das mit ihm unternehmen. Das bietet sich da wirklich an. Das ist echt sehr cool, weil es dann auch relativ einsam ist. Und das ist ein schöner Kontrast, wie gesagt, zum Meer. Ansonsten fand ich es ganz interessant. Also gerade die Jugend fand es sehr gut. Wir haben uns so Mobile Homes gemietet. Und da gibt es so richtige Mobile Home Plätze, wo du im ersten Moment denkst, so, um Gottes Willen, weil das sieht aus wie so ein Halligalli-Paradies. Aber weil es da einfach mega geile Rutschenparks gibt. Da gibt es so Wasserparks. Ey, das kann dir hier so ein Aqualand, das kann einpacken. Dann mietest du hier so ein Mobile Home, kannst da wirklich schön wohnen. Hast dann aber ein Schwimm- und Bade- und Wasserspaßparadies. Ich sag nur, kennst du so eine Richterrutsche, wo dann oben rein und dann einmal trichterst du und dann verschwindest du unten im Loch wieder euer so ein Looping-Rutsche und so. Ey, mega krasse Sachen, war alles da mit drin. Und da sind unsere Jungs, weil es oftmals so ein bisschen regnerisch war, die sind gerutscht wie bekloppt, weil ich meine, du bist ja eh nass und die Rutschen waren innen drin auch so ein bisschen beheizt, das war okay, ich habe es auch ein, zwei Mal mitgemacht. Und dann haben diese Campingplätze, will ich es mal nennen, auch immer Sportplätze, Basketball, Fußball, Tischtennis, Paddle, Tennis, also alles ausprobiert, ich war super sportlich aktiv und das hat echt Bock gemacht und da kannst du es dann auch ganz gut kombinieren mit der Jugend, weil da waren jetzt auch viele gleichaltrige Kinder da oder auch Teenager, weil es halt einfach auch da durch die Sportmöglichkeiten, für die einiges geboten wird. Ne? Das ist dann irgendwie ganz nett. Mhm. Und ich habe aber dann häufig mit meinem 12-jährigen Fußball gespielt und dann kamen dann irgendwann die ganzen Kids vom Campingplatz an, die Monsieur, 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 ich so, oui, oui. Und dann wollten die mitspielen. Ich habe die nicht verstanden, dann habe ich dann irgendwie gefühlt, da gibt es Fotos, wie ich dann da mit 20 Kindern auf dem Fußballplatz stehe und alle gegen mich. Ah, es war sehr schön.
Ja, aber du hast natürlich nass gemacht, ist doch
klar. Natürlich, ja. Also wir haben die deutschen Fahnen hochgehalten und mein Sohn, der ist ja ambitionierter Kicker, der hat sich das nicht nehmen lassen. Ich meine, komm, lass doch mal die Kleinen und so. Aber nee, der hat Vollgas gegeben. Ne? Ja, das also im Schnelldurchlauf. Wir haben, ein Highlight natürlich Katamaran fahren auf dem Meer. Sehr geil.
Okay. Okay. Ja,
hat mega Spaß gemacht.
Wow.
Mein einer Sohn war nicht so im Use, der hatte nämlich einen Neo-Anzug bekommen, der 1000 Löcher hatte und dann floss da immer das Wasser rein und der hat arschmäßig gefroren. Der fand das irgendwann nicht mehr so witzig, die sagt dann so, komm mal wieder an Land. Der hatten zwei Katamarane und das macht aber Bock, weil du richtig übers Meer zischst, das hat richtig Speed. Und wir sahen New York schon am Horizont und dann haben wir umgedreht und sind wieder zurück in die Bucht gefahren. Aber es bockt wirklich total.
Mhm. Werbung.
Hey Andi. Hast du schon gehört, Nova Gorica in Slowenien und Gorizia in Italien werden 2025 gemeinsam Kulturhauptstadt Europas.
Ja, das ist sehr spannend. Zwei Städte, die durch eine Grenze getrennt sind, aber kulturell so super eng miteinander verbunden sind. Und da passt das Motto natürlich perfekt, Go 2025 Borderless.
Absolut. Und stell dir mal vor, das ist ein Jahr voller Festivals, Ausstellungen und Konzerte, die die Vielfalt der Region feiern. Und das alles in einer atemberaubenden Landschaft zwischen Alpen und Adria.
Klingt nach dem perfekten Reiseziel für Kultur- und Naturbegeisterte. Aber was für Veranstaltungen gibt's denn da konkret?
Also das ist zum Beispiel das Festival der Grenzen, bei dem die Geschichte und kulturelle Vielfalt der Region durch Kunst und Theater erlebbar wird. Es geht zum Beispiel darum, wie Grenzen überwunden werden können, kulturell, geografisch und auch emotional.
Oh, das klingt ziemlich interessant, aber wir beide sind ja auch musikalisch sehr interessiert und mit der Musik verbunden. Gibt's auch was Musikalisches zu hören?
Na klar, also da ist zum Beispiel das Go Music Festival, das bringt Künstler aus ganz Europa zusammen. Da hast du dann alles von klassischen Konzerten bis hin zu moderner Weltmusik. Also eigentlich ist für jeden Geschmack etwas dabei und das halt alles in dieser Grenzatmosphäre, sag ich mal.
Und gibt's auch was für mich? Also ich bin ja Künstler, also für Kunstliebhaber.
Da würde ich dir empfehlen, das Kunstprojekt Licht und Schatten. Das wird auf jeden Fall ein Highlight und das zeigt großflächige Lichtinstallationen, die historische Gebäude der Region in quasi ein ganz neues Licht eintauchen.
Ja, das klingt ziemlich cool nach einem einmaligen Erlebnis. Aber jetzt mal die Frage, wie komme ich denn am besten und schnellsten nach Nova Gorica in Slowenien oder nach Gorizia in Italien? Hast du einen Tipp?
Du, das geht ganz einfach. Also entweder mit dem Auto bist du von Süddeutschland aus in etwa 6 bis 8 Stunden da oder du nimmst einfach den Zug über München oder Wien. Und das ist doch einfach immer noch, auch für uns ja als alte Slow Traveler, eine der spannendsten und entspannendsten Reisearten. Fliegen geht natürlich auch. Also der nächste Flughafen zu den Kulturhauptstädten ist dann in Ljubljana und von Deutschland aus kommst du da eigentlich von allen Flughäfen gut hin. Aber du kannst auch nach Triest oder Venedig. Das sind also ebenfalls gute Optionen.
Perfekt, das klingt gut. Kultur, Natur, gute Weine und alles relativ nah und kompakt beisammen. Ich würde sagen, Nova Gorica und Gorizia 2025, wir kommen.
Definitiv. Und für alle, die mehr wissen wollen, Infos zu Veranstaltung und Anreise gibt's auf go2025.eu.
So, jetzt will ich aber hier nicht dich mit Monologen langweilen. Ich habe versucht, das Spektakulärste.
Ja, die wollen die tun. Also.
Genau.
Hey. Ja, wunderbar.
Das ist aber schön. Also für Aktivurlaub ist es schön und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin nicht so der Freund des Autofahrens. Ich fahre halt einfach nicht mehr so lange, gerne lange Strecken. Ich fahre ja gerne, oder wir fahren gerne mit dem Zug. Diesmal sind wir im Auto gefahren. Wir sind aber dann auf der Hälfte nach ungefähr 500 Kilometern haben wir in Rouen, das ist quasi so, übernachtet in einem Motel. Und das haben wir auf der Rückfahrt auch gemacht, sodass du dann, wir sind dann mittags in Köln losgefahren, kamen abends an, haben da übernachtet, haben irgendwo noch was gegessen und sind dann am nächsten Tag weitergefahren, waren dann am frühen Nachmittag da und das fand ich sehr angenehm. Also es ist auch, sind auch noch Freunde mitgefahren oder die, wie nennt man das nicht, Freunde? Verwandte, die Schwester meiner Frau mit Familie. Die sind mitgefahren, die sind zum Beispiel auf der Rückfahrt durchgefahren.
Das sind auf keinen Fall Freunde.
Nein, und das kann ich nicht mehr. Also ich fand es wirklich angenehm und das kostet dann, aber wenn du halt so ein französisches Motel, da haben wir für ein Doppelzimmer, 2 Doppelzimmer haben wir irgendwie 120 Euro bezahlt, das war echt völlig in Ordnung. Ich empfinde das dann schon als sehr angenehm, da unterwegs einen Stopp zu einzulegen. Da bin ich auch völlig dabei.
Also gerade diese Strecke zum Atlantik, die kann man durchziehen, wenn man sich das teilt. Aber es ist, glaube ich, dann irgendwann für alle Beteiligten im Auto halt mörder anstrengend. Also ich weiß, es ist auch noch irgendwie die Kids früher im Auto hinten drin so. Ja, die haben halt irgendwie gepennt mal, aber so richtig halt auch nicht. Und dann kommst du halt total durchgeschreddert da irgendwie am Atlantik an. Und eigentlich ist der erste Tag dann auch schon komplett im Arsch, weil du nur durchhängst. Insofern, genau, da bin ich dann immer, und das würde ich auch immer weiter so machen und immer wieder so machen, halt, es gibt ja so viele wunderschöne Gegenden und Strecken auf dem Weg in diese Richtung, ob jetzt in den Westen oder in den Süden runter in Frankreich. Das Land ist einfach wunderbar. Und diese ganzen kleinen Städte, wie du jetzt auch gesagt hast, Rouen oder keine Ahnung, Blois oder wie auch immer, Rennes. Also alles so coole, mittelalterlich geprägte Städte, wo es sich auf jeden Fall lohnt, mal einen kleinen Besuch zu machen. Auf jeden Fall ist mega entspannt. Genau, schönes Hotelchen und das als Teil des Urlaubs zu verstehen, finde ich auch gut. Genau, cool. Wie lange wart ihr denn überhaupt da? 14 Tage?
Ja, so 10 Tage. Ne? Also wir waren über Ostern waren wir quasi privat da und haben dann hinterher noch eine Kooperation angehängt, wo wir dann mit dem Tourismusverband zusammengearbeitet haben, die uns dann halt eben den Amadou vorgestellt haben oder uns gesagt haben, hier Leute, da steht eine Katamaran, auf geht's. Ne? Und dann haben wir dies befolgt. Genau.
Ja, genau. Und jetzt in den Niederlande, war das ein spontaner Ausflug oder?
Naja, das war schon länger geplant und ich muss sagen, also es war wieder in der Region Brabant, da waren wir schon sehr häufig und die kann ich ja wirklich jedem nur ans Herz legen. Also ich weiß nicht, viele Menschen, wenn die nach Holland fahren oder in die Niederlande korrekterweise, fahren ja ans Meer. Ne? Also es gibt Wochenenden in Renesse, da ist halb Köln da. Ist schon seit Jahren, oder Middelburg, ne? Was gibt's denn da? Domburg, Outdoor. Es gibt so, man fährt ans Meer. Und dabei gibt es aber, finde ich, unheimlich viele wunderschöne Orte und gerade Brabant hat einiges zu bieten. Also Orte oder kleine Städte wie Breda, Tilburg, Herzogenbosch. Wunderschöne Städte, Breda zum Beispiel, so Murals, so Street-Art-Gemälde. Da sind so echt geile Street-Art-Pieces an den Hauswänden. Da kannst du so Touren machen. Sieht mega geil aus. Super gechillte Stadt. Herzogenbosch auch unheimlich schön. Tilburg. Eine super coole Stadt mit so einem alten Industriegebiet. Was kriegen die Niederländer ja auch ganz gut hin, so alte Industrieflächen so in so moderne Wohnräume umzuwandeln. Also super spannende Städte. Eindhoven auch, ne, ehemaliges Philips-Gebäude, Gelände total umgebaut, super toll. Dann Efteling, Freizeitpark. Ich bin die jetzt nicht Efteling, so der Große. Ne? Ja. Ich sitze immer vor dem sprechenden Märchenbaum, während der Rest der Familie dann mit der Achterbahn fährt. Ich bin ja so eine Mimose, mir wird ja immer schlecht. Oder beim letzten Mal, es ist schon Jahre her, aber wir haben da auch schon ein paar Mal, wurden wir eingeladen. Ja.
Ja, sehr schön. Ich stelle es mir gerade vor. So, ja.
Das war einer der größten Reisefels, wenn man es als Reise bezeichnen kann. Da hat mein Sohn direkt am Anfang, da war so ein Basketballkorb, weißt du, wie so Kirmesstände, da musste so dreimal treffen. Dann hat er dreimal getroffen und hat so einen riesigen Donut gewonnen. Der war so ein Durchmesser, so 1,5 Meter oder so. Und dann hatten wir diese ganze Zeit diesen scheiß Donut an der Backe. Ja, und dann musste ich den halt immer halten, wenn die irgendwo in der Wildwasserbahn waren, saß ich dann mit diesem ollen Donut da und er hat sich den irgendwann auf den Kopf gesetzt, weil der Kopf passte genau in diese Öffnung rein und dann sah das aus, also egal, Efteling. Oder auch Beekse Bergen, super, kennt man in Deutschland kaum.
Beekse Bergen?
Ja, ist ein Safari-Park, da kannst du mit dem Auto durchfahren, völlig abgefahren. Vor ein paar Jahren sind mal Franzosen, haben gedacht, wir machen mal eine kleine Pause, im Gepardengehege ausgestiegen, sollte man nicht tun. War sehr unklug. Geparden sind zum Glück nicht so aggressiv, die waren gechillt, aber da muss man erstmal drauf kommen. Und dann kannst du aussteigen und dann zu Fuß, in der Mitte ist dann irgendwo ein Parkplatz, da kannst du dann zu Fuß weitergehen. Das ist ein riesiges Gelände, du kannst die Tiere wirklich auf ganz tolle Art und Weise sehen, weil es wirklich sehr natürlich ist. Und dann kannst du mit einem Boot auch langfahren, da gibt es so Kanäle, also du kannst halt eben im Auto, zu Fuß oder mit dem Boot die Tiere angucken. Und ich habe da mal auch eine Safari gemacht, da sind wir nachts oder abends mit einem Geländewagen in das Areal reingefahren und konnten dann daran zu den Giraffen und so. Also ganz toll. Also lange Rede, ich bin im Labermodus, tut mir leid, ich beeile mich jetzt. Also Brabant, total schön. Wir haben ganz viele Sachen in Brabant erlebt und waren jetzt dieses Mal, dachte ich so, okay, was gibt's denn noch? Wir haben doch schon alles gesehen. Und dann haben die uns den Nationalpark de Biesbosch nahegebracht.
Und das hört sich jetzt so an, als ob Brabant irgendwie so groß ist wie die ganze Niederlande. Das ist ja Wahnsinn. Also
ja,
alles los ist.
Oder das Glow Festival in Eindhoven, dieses Lichterfestival, habe ich glaube ich letztes Jahr mal erzählt. So, und jetzt waren wir in The Bees Boss. Und The Bees ist, glaube ich, so ein Baum, so eine Weide, wo man so Körbe herstellt, so Binsen oder so. Ne? Und Boss ist ja Wald, also der Binsenwald.
The quasi. Bosch.
Und das ist ein Areal, das ist völlig irre. Das ist so eine. Da sind ganz viele Inseln, sind Wasseradern gehen darum. Also du kannst quasi nur von Brücke zu Brücke gehen. Und da war im Zweiten Weltkrieg, wurde den Deutschen, als sie die Niederlande okkupiert haben, wurde verboten, in dieses Gebiet zu gehen, weil es so undurchsichtig ist, dass sie sich da verlaufen konnten. Und deswegen haben die Niederländer diese Region genutzt, um halt Schiffe zu verstecken oder Flüchtlinge zu verstecken, weil die Deutschen da nicht hingekommen sind. Und das ist wirklich völlig verworren. Da haben wir eine Kanutour gemacht, dann fährst du da lang. Und es ist wirklich wunderschön. Ich hatte teilweise das Gefühl, wir sind irgendwo in Afrika, weil es unheimlich weitläufig war. Es waren überall Schilf. Und da dachte ich, jetzt kommt jetzt gleich so ein Flusspferd raus. Wir haben Biber gesucht und nicht gefunden. Nur einen ausgestopften, später im Museum. Und viele Wasservögel. Also es war total schön. Und ich war wirklich beeindruckt. Und das war eines der Highlights, bis wir dann später nach Bergen ob Zoom gefahren sind. Da sind wir mit dem Mountainbike gefahren. Gab es einen coolen Trail. Und also war wieder eine schöne Sache. So.
Ja, ich glaube, das ist auch so das ursprüngliche Holland tatsächlich, ne? Mit auch hier diesen ganzen Windmühlen und so. Das findet man da ja viel, viel häufiger als an anderen Stellen. Wenn man zum Beispiel irgendwie Richtung Nordsee fährt, dann hat man da eigentlich eher so touristische Highlights als Windmühlen. Ja. Normalerweise stehen die nämlich gar nicht da. Genau. Ja, schön. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall, ich bin noch nie über Nacht in Brabant geblieben in der Region. Aber immer wenn ich durchfahre, gefällt mir auch die Weite tatsächlich. So, genau. Aber ist ja nochmal ein guter Tipp, muss ich mir nochmal aufschreiben. Also auch gerade so diese Kanutour, man ist ja von Köln aus
2,5 Stunden.
Ja, genau.
Maximum, ja.
Das geht ja ratzi fatzi.
Aber auch, also diese Städte, die kann ich wirklich wärmstens empfehlen, die sind so schön. Und du hast wirklich das Gefühl, wir waren ja Freitagabend losgefahren, sind gestern, also Sonntag, heute ist ja Montag, weil wir aufnehmen. Ich weiß noch nicht, wann wir veröffentlichen, jetzt völlig Verwirrung, egal.
2026
heißt. Genau, Freitagabend losgefahren, Sonntagnachmittag wiedergekommen. Du hast das Gefühl gehabt, du warst komplett raus, weil man auch so viel unternommen hat. Dann waren wir in einem Ort, Auderbos, ein ganz kleiner Ort, der hatte eine Basilika, die war dem Petersdom nachempfunden. Die war so groß, du denkst, warum hat dieser Mini-Ort so eine riesige Basilika? Die war so ein Viertel vom Petersdom, glaube ich, hieß es, oder ein Vierzehntel. Oh, ja, ein kleiner Unterschied. Was war es einfach eine riesige Basilika für so ein kleines Dorf? Da stellt sich heraus, es gab früher eine Zugverbindung zwischen Antwerpen und Rotterdam und dieser Ort liegt genau dazwischen und das war der erste Bahnhof, der damals da gebaut wurde. Deswegen sind da alle ausgestiegen, alle Pilger und dann haben die da eine Kirche gebaut, eine Universität und so. Das ist ein ganz kleines Örtchen, aber völlig abgefahren mit dieser riesigen Kathedrale. Und es ist überraschend.
Das ist ja genauso diese ganzen Reliquiengeschichten. Ich habe zuletzt nochmal eine Stadtführung in Köln gemacht. Und zwar durch das Gerionsviertel, also Eigelstein bis Gerionsviertel. Super cool eigentlich irgendwie. Ich mache das super gerne, auch in der eigenen Stadt, weil man ja immer wieder Dinge erzählt bekommt, wo man sonst so dran vorbeiläuft. Zum Beispiel gibt es in der Eigelstein Torburgstraße das schmalste Haus Kölns. Oder so, ja? Das ist irgendwie so 2 Meter, glaube ich, breit. In so ein Designerhaus bin ich bisher immer dran vorbeigelaufen. Genau, wenn man da ein bisschen drüber erzählt bekommt. Aber Reliquien gibt's ja in Köln, wie wir wissen, erstmal die gestohlenen Gebeine der Heiligen Drei Könige, wo wir schon seit Jahrhunderten von profitieren als Stadt. Dann gibt es St. Ursula. Es gibt ja einen Special-Raum, wo quasi die Gebeine der 11.000 Jungfrauen quasi ausgestellt sind. Also ne, das sind Skelette, die an der Decke hängen, mehr oder weniger.
Da wirst du heute gar nicht mehr machen, dazu, ne? Mit 11.000 Jungfrauen ausstellen. Also da wirst du heute aber einen auf den Deckel kriegen.
Ja, genau. Es ist auf jeden Fall so, dass damals elf Jungfrauen unterwegs waren, unter ihnen auch die heilige Ursula, die später heilig gesprochene. Und die haben dann, als sie verstaubten später auch, haben sie Teile des Skelettes quasi in so Skulpturen als Reliquien verkauft. Und irgendwann fragten natürlich die Pilgerer nach, elf Jungfrauen, so viele Gebeine, also irgendwann muss es ja auch mal, und dann haben die nochmal nachgerechnet, halt die Kölner. So, der Klerus hat nachgerechnet und gesagt, es müssen eigentlich 11.000 gewesen sein. So, also.
Kleiner Unterschied.
Wir haben nochmal kurz so ein paar Gräber vor den Toren Kölns durchsucht. Deswegen ist es auch so, wir hatten zum Beispiel einen dabei, der war anscheinend medizinisch kundig und der guckte sich das an der Decke an und sagte, da sind ja Kinderbeine dabei. Also Gebeine dabei. Und so ist es dann auch. Also da wurde einiges durcheinander gemixt, um halt den florierenden Handel mit Reliquien aufrechtzuerhalten. So geht's mit Reliquien.
Nee, ich finde das super, weil ich hatte auf meiner Liste auch das Thema Reliquien aufgeschrieben, aber da bist du selbst drauf gekommen. Ich in meinem Familienbesitz ist übrigens auch eine Reliquie. Ich weiß nicht, wo sie her sie kommt. Es ist ein Kreuz, das so mit so einem Fuß, das steht so. Und da ist in der Mitte so eine ganz kleine, so ein Behältnis mit so einer Glasscheibe. Und dahinter ist ein kleiner Holzsplitter und der kommt vom Kreuz Jesu.
Ja, habe ich schon öfter mal von gehört. Irgendwie
angeblich. Ich kann es nicht verifizieren, aber ich lasse es einfach mal so stehen.
Ja, als ich in Jerusalem war, wollte man mir auch sowas verkaufen. Auf dem Bazar.
Ach so, nee. Ich habe das aus Tunesien vom Markt. Da habe ich ein Zauberkamel gekauft und ein Kreuz. Nee, das ist also tatsächlich, also ich weiß nicht, wo es herkommt. Das wurde von meinem Opa und Uropa und weiß ich, wurde es immer weitergegeben. Das ist so ein altes Ding und da ist halt eben so ein, da kann dir aber auch jeder erzählen, also das ist, prüft ja keiner nach.
Das wird schon stimmen.
Es wird aber, ich will jetzt nicht sagen, dass hier einer mit einem Reliquienschwindel betreibt, aber es ist tatsächlich ein Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Ich habe eben versucht, schon hinzulenken. Jetzt bist du zurückgekommen. Was hat es mit dir gemacht? Der Papst ist tot.
Ja, das macht tatsächlich gar nichts mit mir. So, ich bin ja. Also, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ich war mal katholisch, bin aus der Kirche ausgetreten. Ich war früher Messdiener etc., aber das natürlich auch. Ich habe auch tatsächlich verbinde in dem Falle auch nichts Schlimmes mit der katholischen Kirche, außer dass ich, dass wir sonntags regelmäßig in die Kirche gegangen bin und ich regelmäßig eingeschlafen bin. Genau, und das war ein taktischer Wechsel, Messdiener zu werden, um quasi diese Dreiviertelstunde eleganter zu überleben, so. Aber tatsächlich war diese Jugendgemeinschaft und auch viele Freunde waren da mit dabei und wir haben tatsächlich, ich habe super coole Kanutouren zum Beispiel auch gemacht in diesem Kreis. Es war so mein erster Ausflug nach Schweden, genau in dieser Zeit. Aber wie lange ist man Messdiener? Keine Ahnung, vielleicht bis Ende 13 oder so. Keine Ahnung. Und dann sind andere Sachen wichtiger, wie zum Beispiel damals hat mich schon der Rock'n'Roll geküsst. Und ich habe ja auch da dann schon mit 14 in meiner ersten Band gespielt und war auf Welttournee und habe dann Stadien gefüllt. Aber deswegen, wenn dann der Satan, ne, wie der Rock'n'Roll ja oft bezeichnet wird, dann dazukommt, dann wird es auch schwieriger mit der katholischen Kirche. Nee, ich habe dann einfach...
Aber es gibt ja auch Jesus-Rock, das kannst du ja auch machen. Es gibt ja auch Rockbands, die Jesus-Lieder singen.
Ja, ist ja in den USA auch sehr populär. Mhm. Da ist ja vieles populär gerade. Aber das ist tatsächlich auch populär drüben. Ist auch riesengroß, dieser Christian Rock irgendwie. Unglaublich eigentlich, diese Popularität. Wir haben letztens mal, ich habe ja letztes Jahr ein Konzert gespielt mit meiner Band. Wir spielen ja immer nur ein Konzert pro Jahr. Tatsächlich fallen leider die anderen Konzerte aus den dubiosesten Gründen aus. So Verletzungen, Altersgebäude sind ja auch alle älter geworden. So... Keine Ahnung, auf einmal werden andere Bands gebucht. Das ist aber nur ein kleiner Abschweifer. Genau, und da hat eine Christian-Rock quasi Band in als Vorband gespielt. Das ist mir jetzt in Deutschland tatsächlich noch nie passiert. Fand ich ungewöhnlich. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich diese Band auch sehr ungewöhnlich fand, um nicht zu sagen unsympathisch.
Okay.
Ja. Genau, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber genau. Wir hören das jetzt, die hören unseren Podcast eh nicht, wobei man um unseren Podcast ja gar nicht mehr drumherum kommt. Genau. Kirche, Papst, ja, Papst Leo, keine Ahnung, Franziskus. Ich glaube, wenn ich mich so erinnere an ein paar Dinge, die er versucht hat zu bewältigen oder zu verändern, hatte der eigentlich einen ganz guten Start. Der Franziskus hat aber dann das, was mich an der katholischen Kirche extrem stört, zum Beispiel die Aufbereitung und der Umgang mit den ganzen Missbrauchsskandalen, hat er jetzt auch nicht in die richtige Richtung gelenkt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und der Leo, ja, ich habe mal erst geschockt. Ich dachte, wie jetzt noch ein US-Amerikaner auch irgendwie als Vorsteher von 1,4 Milliarden Christen. Aber er ist ja anscheinend ein Gegenspieler von Trump. Deswegen... Aber tatsächlich macht es nichts mit mir. Also ich gucke mir das manchmal fasziniert an, wie diese ganzen rot gekleideten oder rot-weiß gekleideten, in Kleidern gehüllten alten Männer in dieser Sixtinischen Kapelle verschwinden, die, wenn man da drin ist, warst du schon mal in der Sixtinischen Kapelle?
Nein, ich wurde rausgeschmissen. Ich hatte eine kurze Hose an und da haben sie eine kurze Hose nicht reingelassen.
Ja, genau.
Das der Nachbar hat sich dann Klopapier um die Beine gewickelt und der wurde dann reingelassen. Ich hatte aber kein Klopapier mit am Petersdom.
Mhm. Und er hat die ganze Rolle verbraucht, sonst hättest du ihn fragen können, ob du auch vielleicht noch teilhaben könntest.
Mhm. Ja, aber das sagt schon wieder einiges aus, ne, dass du mit einer kurzen Hose im Hochsommer in Rom da nicht reingehen darfst, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich hätten meine eleganten Beine den Klerus verstört.
Ich kann mir vorstellen, dass die Männer dort vor Ort verwirrt waren von deinen wunderbaren Beinen.
Meine O-Beine. Sowas haben die noch nicht gesehen. Lass mich kurz sagen, dass das, was du beschrieben hast, dein Zugang zur katholischen Kirche, den kann ich 1:1 genauso, konnte ich es wiedergeben. Exakt das, was du gesagt hast. Ich bin früher mit meinen Eltern zur Messe in die Kirche gegangen. Es war aber damals auch eine andere Gemeinde. Also wenn ich mir heute das anschaue in Köln, wir hatten eine Gemeinde in Köln-Neu-Ehrenfeld. Das war ein soziales Leben. Heute gibt es dieses soziale Leben nicht mehr. Heute werden 4-5 Gemeinden zusammengelegt. Wir hatten ein Straßenfest, wir hatten eine Jugendkultur. Das habe ich sehr zu schätzen gelernt. Wir haben Zeltlager gemacht. Wir haben echt uns einmal die Woche getroffen. Da gab es diese KJG damals. Das war wirklich schön. Das gibt's glaube ich heute gar nicht mehr. Ich war in der Stadt, in der Kirchenbibliothek. Was auch immer, fand ich total cool mit 9 und habe dann da sonntags in so einem Kapitalkartensystem so die Bücher ausgegeben. Und ich bin Messdiener geworden, eben aus dem Grund, da hast du wenigstens was zu tun und es ist nicht so langweilig. So, und man kann bei Hochzeiten, Beerdigungen auch immer ein Trinkgeld abkassieren. War
und,
damals auch
ganz gut. Ja, nicht zu vergessen. Und, ja? Wenn man den
der Messwein. Hatte,
der Messwein.
Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Ja, ja. War schon ein bisschen also schön angedudelt am Sonntagsmorgens, ja. Mhm.
Ja, du wolltest was anderes sagen, sorry, ich bin ja, hab dich
unterbrochen. Das war genau das.
Hör mal, es ist Hand in Hand, gehen wir durch dieses Podcast-Land. Jedenfalls, ich habe das wahrgenommen und mich hat es auch interessiert, wer neuer Papst wird, aber wobei ich diesen Typ noch gar nicht kannte. Ich kannte eigentlich keinen Kardinal, außer unseren leidigen Kardinal Wölki, der auch in Köln eine Persona non grata ist, zu Recht, und nicht mehr am Stadtgeschehen teilnimmt. Ich habe junge Menschen im Interview gesehen, die gesagt haben, ich vermisse den Papst Franziskus schon heute. Es ist ein herber Verlust. Die sind extra nach Rom gereist. Und ich habe gedacht, okay, Wahnsinn, weil ich habe überhaupt gar keinen Bezug dazu. Es interessiert mich auch nicht. Ich habe mich von der Kirche entfremdet. Ich kann damit persönlich nichts anfangen. Und ich finde auch, unabhängig davon, ob man gläubig ist oder nicht, ich finde, die Kirche ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und es ist aber interessant, du hast eben gesagt, wie viele Katholiken gibt es? 1,3 Milliarden?
Ja, irgendwie so in der Richtung. 1,4.
Ist natürlich dann auch immer die Frage, und wie sehen wir Deutschen das? Und wir stellen ja auch fest, dass wir Deutschen ja auch sehr kritisch sind. Nur mal hier damals Katar, Weltmeisterschaft, unsere Binde. Wir waren die Einzigen, gab es einen Riesenbohai. Ich will es gar nicht bewerten, wobei ich es bewerten schon, weil ich finde es schon gut, dass man sich für bestimmte Rechte, Werte einsetzt. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, die Kirche muss sich öffnen, das Frauenbild in der Kirche, muss es das Zölibat geben, wie ist die Aufarbeitung der ganzen Missbrauchsskandale, dann ist das aus unserer Bubble, aber es gibt unheimlich viele Menschen, die das komplett anders sehen.
Jo.
Auf der Welt. Frag mal in Afrika, in Südamerika die Leute. So, deswegen, das ist halt unsere Bubble. Deswegen ist die Frage, wer initiiert es dann, dass die Kirche sich verändert? Wird sie sich jemals verändern oder so, ne? Aber wenn ich mir die ganzen alten Männer sehe, die da irgendwie in die Konklave schlurfen, dann denkst du, okay, Leute, das darf jetzt auch nichts, das wird immer so bleiben.
Ja. Ja,
ich wollte es nur mal anreißen.
Ich hoffe ja immer, dass die tatsächlich was rauchen da drin, so dass sie sich entspannen können. So, weißt du, dass es vielleicht doch ein cooles Happening ist. Wir kriegen das ja alle nicht mit. Müssen ja Handys abgegeben werden. Wer weiß, vielleicht ist das voll die Orgie da drin.
Ja, die müssen da auch mal irgendwie mal die Sau rauslassen. Sich mal locker machen.
Lassen die doch auch.
Ja. Ja, aber das ist doch irgendwie so, oh, boah, ey, ne? Ja. Das sind auch nur Menschen.
Mhm. Aber eigentlich ganz schöne Vorstellung, oder? Wobei ich kann mir dazu gar nichts vorstellen mit diesen alten Männern. So, und es soll sich auch bitte keiner jetzt irgendwie angegriffen fühlen irgendwie. Aber das ist so meine Haltung zur katholischen Kirche, ist wirklich sehr, ja, genau. Also das hat tatsächlich viel mit diesen Missbrauchsskandalen zu tun, hat aber auch viel damit zu tun, dass als ich aus der Kirche ausgetreten bin, musste ich ja dafür Geld bezahlen.
So, ja, ja.
Was ja variiert von Gemeinde zu Gemeinde und Stadt zu Stadt. Also bei mir waren es damals 35 Euro. Ich habe denjenigen auch gefragt, warum?
Mhm.
Also eine Antwort gab es nicht wirklich dazu. Und dann habe ich gedacht, na ja, dann zahle ich jetzt keine Kirchensteuer mehr. Ist aber ja gar nicht so. In meiner normalen Steuer ist ja immer noch eine prozentuale Abgabe drin an den Staat. Und der Staat bezahlt damit dann zum Beispiel Priester etc. Also ist ja ein großer Teil dieser ganzen Geschichten, die die katholische Kirche finanziell quasi leisten müssen, wird ja immer noch vom Staat und also von uns Steuerzahlern auch mit unterstützt. Und das ist sowas, wo ich denke, so Leute, können wir vielleicht auch mal daran gehen? Und diese Ungerechtigkeit und Verteilung sehe ich schon, und das das macht es mir ein bisschen abspenstig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich hätte es so verstanden, es ist quasi indirekt, dass das Trinkgeld, was ich bei Hochzeiten und Beerdigungen verdient habe als Messi, dass ich das jetzt wieder zurückzahlen muss.
Ah, stimmt. Da haben wir es jetzt. Jetzt haben wir die Auflösung.
Mhm, genau.
Mhm.
So, abgehakt. Das war jetzt unsere Klerus-Kategorie.
Ja. Das ist eigentlich auch eine Kategorie, Podcast-Kategorie, Klerus. Und da haben wir die gerade.
Klerus, Spiritualität und Klerus.
Mhm. Spiritualität.
Ja.
Wo wir überall unterwegs sind.
Ja, wir wandeln auf vielen Pfaden. So.
Ja, genau. Auch über Wasser. Bald über Wasser.
Ja.
Genau. Ich habe mir vorgenommen, diesen Sommer über Wasser zu gehen.
Mhm, pass auf.
Vor allem Wein zu trinken auch.
Genau, also Wein, ja.
Wasser in Wein.
Brot zu brechen. Genau, was hatte ich denn noch? Müssen wir über Politik sprechen? Müssen wir über den Friedel sprechen? Ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock.
Fritze, meinst du?
Mhm. Ich möchte lieber über Markus Söder sprechen, als auch nicht. Ich habe eigentlich überhaupt die ganzen
Scherken. Das ist eigentlich da. Irgendwie so dieser, also Markus Söder, ja gut.
Was läuft da eigentlich schief?
Wer ist eigentlich der Style-Berater von Markus Söder?
Der hat keinen Berater.
Mhm.
Also der Typ, der ist ja, also den kannst du doch nicht ernst nehmen. Man sollte ihm Instagram wegnehmen. Es ist hochgradig unangenehm. Und jetzt war er am Wochenende im Doppelpass und hat sich auch noch über Fußball geäußert. Sag mal, der Typ kann alles.
So ein Tausendsasser.
Nee, und endlich haben wir wieder Fleisch. Wir dürfen wieder Fleisch essen.
Ja, das ist eine wichtige Botschaft.
Weil er hat ja als kleines Kind hat er schon davon geträumt, ich werde entweder Politiker oder ich werde Metzger. Das war auch, also Metzger ist ja auch immer noch bei kleinen Jungs auf der Liste ganz weit oben, ne? Wenn ich mal groß bin, möchte ich Metzger werden.
Das ist vollkommen richtig.
Und mein Leberkäse essen.
Alter, ja, ich musste bei meinem Sohn bis noch zuletzt, der ist ja mittlerweile, geht er ja auf die Mitte 20 sogar dazu. Und da musste ich letztens noch irgendwie mit ihm diskutieren. Er sagte, nein, Papa, ich wollte immer Metzger werden, du hast es mir verboten. Und jetzt musste ich studieren. Ich wollte aber eigentlich das Metzgerhandwerk. Und das Metzgerhandwerk ist toll. Ich habe hier irgendwie, also bei mir im Dorf, ich habe davon profitiert als kleiner Junge. Mal so ein bisschen Insights aus meinem Jugendleben. Ich war befreundet mit dem Sohn des ortsansässigen Metzgers, was dazu geführt hat, dass ich dann sehr viel im Sommer Grillade hatte im Garten des Metzgers und wir natürlich andauernd frische Fleischwaren essen konnten, als ich noch nicht so darüber nachgedacht habe. Und als heranwachsender, pubertierender Jugendlicher hat man ja auch andauernd Hunger. Dann habe ich hier Mittag gegessen und ja, irgendwann immer mit halt dem Kumpel verabredet, gab aber keine spezielle Uhrzeit, aber ich immer, wenn ich ihn dann abgeholt habe, gab es da Mittagessen, so was dann irgendwann dazu geführt hat, dass sie mir irgendwann schon einen Teller hingestellt haben. So, ich habe also andauernd bei den Metzgerleuten gegessen. Das war eine tolle Zeit. Genau. Hab damals, glaube ich, so viel Fleisch gegessen, dass ich auch heute kein Fleisch mehr essen muss. Also ich esse tatsächlich heute auch weniger Fleisch, bewusst aus verschiedensten Gründen. Einer davon ist bestimmt auch Gesundheit und der andere ist Ethik.
Ja. Dito. Ich find's so faszinierend, wir haben so viele Parallelen. Ich hatte meinen bester Freund, auch in der Jugendzeit, mit dem habe ich heute immer noch Kontakt. Die Eltern hatten auf der Zülpicher Straße eine Metzgerei und er hatte oben, das war was ganz Besonderes, eine eigene kleine Wohnung gehabt, neben der Wohnung der Eltern. Er ist da mit 15, 16 umgezogen und hatte dann seine kleine Wohnung. Da hingen wir halt dann immer rum, weil der hatte in dem Alter schon eine Wohnung. Also es weiß, der wohnt nicht alleine, der hatte einfach nur die, ne, weil die oben die oberste Etage war nicht zusammengelegt, sondern hatte er quasi seine eigene kleine Wohnung. Und dann haben wir da immer, weiß ich nicht, Videos geguckt oder weiß ich nicht, was gemacht da oben oder musiziert. Wir hatten damals auch die Band zusammen, haben dann da oben immer ein bisschen mit der Gitarre geklampft. Und wenn ich Hunger hatte, nahm ich den Schlüssel und ging runter zum Kühlhaus und konnte mich bedienen. Es war ein Traum. Die hatten Salate und Mettwurst und keine Ahnung. Leider hatte ich so eine Metzgerei, es war eine ganz traditionelle Metzgerei, da kamen die Leute aus dem ganzen Umland, haben da ihr Fleisch geholt, hat natürlich nicht überlebt mit der Zeit, ne? Und mit diesem eben Jungen bin ich dann auch, und da schließt sich der Kreis wieder von den Storys, bin ich damals nach Rom gefahren, da hat die Mutter uns Würste mitgegeben als Proviant und dann standen wir vor dem Petersdom, wir kamen nicht rein, weil wir kurze Hosen hatten. Aber ich habe meinen Jungs zu Weihnachten mal einen Metzgerkasten geschenkt. Das ist, kennst du so Zauberkästen? Da gibt's ja auch für Kinder einen Metzgerkasten. Ne? Da kannst du so ein bisschen schon deine erste kleine Fleischwurst drehen und so weiter. Das ist wie so ein Chemiekasten und so weiter. Und aber es hat sie nicht angefixt. Sie können mit Leberwurst auch nichts anfangen.
Mhm.
Da gehen Werte verloren und Traditionen.
Ja. Das kann man natürlich, ja, das ist so. Die Frage ist, habt ihr damals auch schon Markus Söder getroffen? Wobei der ist natürlich wesentlich älter. Aber
nein,
in Rom aber, war der da auch und hat um Wurst gebettelt zum Beispiel.
Nee, der hat Selfies gemacht von sich. Ne? Das war ja wichtig. Das war ja auch so. Ne? Das habe ich auch. Das muss ich auch hier Podcast-Kollege und hier Comedian von der Heute-Show Fabian Köster. Der hatte doch dann irgendwie war irgendwie, hat ja immer mit dem Söder, da war irgendwie ein Foto, wie der Söder irgendwie auf dem Petersdom steht und total grinst, und dann hat er nur so runtergeschrieben, hat irgendwer dem Gesicht von Söder gesagt, warum er eigentlich hier ist, also auf der Beerdigung. Das ist genial. Nein, aber was ich jetzt total krass finde, und das ist wieder dieses Grünen-Bashing oder generell diese Verklärtheit, also ich habe eine Statistik gesehen, es war eine Deutschlandkarte, da stand drauf, hier sind die Orte eingezeichnet, auf denen verboten ist, dass man irgendwo Fleisch isst, in Kitas und öffentlichen Einrichtungen. Das gab's nicht. Also es gab keinen Punkt, das war der Gag, ne? Das ist ja eben so, es wurde ja niemandem vorgeschrieben, kein Fleisch zu essen. Es waren Empfehlungen, und da haben die Grünen hier und da auch mal vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen, meiner Meinung nach, dass man halt eben diese mit dem Verboten, also ein bisschen too much, man kann ja Empfehlungen aussprechen, aber alles bitte, ne, im Rahmen. Und jetzt, nach dem Regierungswechsel, hat man das Gefühl, als ob die Menschheit, also wird das ja vom Söder unter anderem kommuniziert, und das ist ja auch dieser Metzger der Minister geworden, dass man befreit ist, dass wir jetzt endlich wieder Fleisch essen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, so als ob das unser Problem gewesen wäre, ne? Also, dass wir jetzt wieder Freiheit haben. Gib dem Deutschen das Schnitzel, gib dem Bayern den Leberkäse.
Das ist natürlich aus der bayerischen Blase heraus formuliert irgendwie, wo Fleisch ja einfach noch viel mehr dazu gehört, wenn man jetzt München vielleicht mal ausnimmt, ja, als grüne Stadt irgendwie in Bayern. Aber so viel Fleisch, wie in Bayern gegessen wird, wundert mich so eine Aussage nicht. Das ist ja einfach reiner Populismus, logischerweise. Mhm. Wobei er natürlich auch wirklich geil sieht, ja auch aus wie eine Wurst.
Natürlich. Sagen. Obwohl er sich das Kinnbärtchen hat stehen lassen. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt Politik und Ernährung in einem abgehandelt. Mhm. Ich mache es kurz in meiner Liste. Also wir haben ja viele Kategorien.
Ja, müssen wir auch immer alle bedienen, ne?
Ja, tja.
Ja. Was ist denn mit der Kategorie Sport?
Ey, also nach meinem orthopäischen Schwimmen bin ich letzte Woche, du wirst es nicht glauben,
ich meine jetzt hier Profisport.
Ach so, ganz kurz. Ja, ich habe Fußball gespielt wieder. Und zwar,
ich meinte Profis.
Ja, ich komm sofort dazu. Ich habe Fußball gespielt, und ich habe, also nachdem ich letztes Jahr meine Karriere beendet habe, habe ich mich von einem Freund überreden lassen, in einer Truppe, wo die Leute vornehmlich 40, teilweise oder größtenteils auch 50 plus spielen, alt sind, habe ich mitgespielt. Und dann bin ich da das erste Mal hingegangen, und ich konnte kaum laufen, weil ich ja überhaupt keine Kondition habe. Aber ich habe 3 entscheidende Tore geschossen, und ich muss sagen, Weltklasse-Tore, die würde ich sonst in meinem Leben nie wieder treffen. Na, ich übertreibe, aber da sind mir wirklich 3 Kunststückchen gelungen. Und jetzt überlege ich, ob ich da nochmal hingehen soll, weil das werde ich nie wieder wiederholen können. Also ich habe den einmal mit der Brust angenommen, dann hochgehalten, um 2 Spieler drumherum, dann voll unter die Latte gesemmelt. Ich glaube, ich beende damit meine Karriere. Profisport, was willst du wissen?
Ja, pass auf. Ich fange mal an. Also. Wir arbeiten so langsam hoch. Also du bist natürlich ultra professionell, und diese Tore waren bestimmt Weltklasse. Ja. Ich kenne das. Ich habe früher mit dir Fußball gespielt. Ich durfte mit dir Fußball spielen. Und dir ab und zu beim Zujubeln.
Ja. Wir haben gemeinsam gejubelt.
Genau, ja, genau. Aber ich fand auch beim Fußballspielen früher immer so, Tore schießen irgendwie ist einfach mega befriedigend. So, wenn das Ding ins Netz rauscht. So, sehr schön. Genau, mein Sohn spielt Fußball in Köln, und die spielen um den Aufstieg in die Landesliga aktuell. Mhm. Und ein Mitspieler aus dieser Mannschaft ist Folgendes gelungen. Er hat aus ca. 65 bis 70 Metern auf das gegnerische Tor geschossen und das Ding versenkt. Mhm. Und was dazu geführt hat, dass er jetzt eingeladen wurde ins aktuelle Sportstudio.
Ach, ernsthaft?
Genau,
hier zum letzten Wochenende,
hat er dann den Präsidenten von St. Pauli im Turm geschossen. Und da wurde das Ding auch nochmal gezeigt. Das ist wirklich einfach ein erstklassiger Schuss. Genau, was unmittelbar in der Nähe des Trainingsgeländes vom 1. FC Köln stattfindet. So. Und dann sind wir beim Profisport. Mhm. Und ich ganz kurz abschließend, weil auch unsere Zuhörerinnen wissen, dass wir FC-Fans sind, so. Nächstes Wochenende geht's um alles. Wir brauchen einen Punkt mindestens, um aufzusteigen. Und als wir das letzte Mal gesprochen haben, warst du sehr, sehr positiv. Jetzt wird's aber, glaube ich, knapper, als du es dir gewünscht hast, oder?
Ja. Also es ist nur ein Punkt, aber manchmal ist es ja so, dass derjenige, der vorne ist, plötzlich der gejagt ist, der Muffensausen kriegt und der Jäger dann aktiver wird. Aber der FC muss unentschieden spielen.
Aber die Kaiserslauterner, die wollen das natürlich die wollten sie ärgern natürlich.
Ja, klar. Und das ist jetzt auch nicht der angenehmste Gegner. Also von daher weiß ich nicht, ich wünsche mir, dass die Mannschaft jetzt so gefestigt ist, dass sie das besteht. Aber das hätten wir natürlich gerne vermieden. Und ich habe gehört, ich habe ja zwei Dauerkarten, dass jetzt für Karten für dieses Spiel bis zu 8.000 Euro geboten werden. Deswegen habe ich überlegt, dass ich eine Karte verkaufe und mir die andere Karte mit meinem Kollegen teile. Also wir müssen noch auslosen, jeder eine Halbzeit. Jetzt überlege ich, bringe ich die erste Halbzeit oder die zweite Halbzeit rein und dann wechseln wir. Nein, Blödsinn natürlich, aber es wird sehr hoch gehandelt, ne? Also die Karten sind sehr, sehr beliebt, ist natürlich ausverkauft.
Auch wieder denke, ganz ehrlich, der erste FC Köln, also mit dieser Mannschaft jetzt aufsteigt, so, und ich gehe davon aus, dass sie es schaffen. Aber wer ist wirklich tatsächlich bereit, so viel Kohle zu bezahlen, um ein Aufstiegsspiel zu sehen? Wir sind in der zweiten Liga, wenn es um die Meisterschaft gehen würde, weißt du, so.
Ja.
So, auch dann ist es natürlich einfach, aber gut.
Ne? Es gibt so bestimmte Spiele, ne? Ich habe ja auch letztes Jahr bei der EM auch einfach viel zu viel Geld ausgegeben, um einmal so ein, ich weiß gar nicht was, ein Achtel- oder Viertelfinale zu sehen, ein EM-Spiel, wo ich dachte, ey, das darfst du keinem sagen, was ich jetzt hier gerade ausgegeben habe. Und ich sage im Nachhinein, ich konnte es mir leisten. Also es hat jetzt mein Leben nicht komplett eingeschränkt. Aber es war einfach gut, dass ich mit meinem Sohn dieses Spiel gesehen habe. Und es ist einfach eine Erinnerung. So, und ich erinnere mich auch an andere Spiele. Also ich würde immer noch leben und ein gutes Leben führen, wenn ich damals bei der WM 2006 oder so das Spiel X oder Y nicht gesehen habe. Aber es sind einfach so Sachen, die als Fußballfan, das ist einfach so, weil andere trinken gute Flasche Wein, ich gucke mir ein geiles Fußballspiel an. Und deswegen, es gibt Liebhaber. Aber ich hänge total am FC und ich bin ja auch so ein bisschen persönlich, beruflich da mit drin, auch was jetzt so die letzten Wochen angeht. Und ich weiß die Protagonisten da sehr, sehr zu schätzen, weil ich viele im Vorstand, in der Geschäftsführung persönlich kennengelernt habe. Ich möchte gar nicht jetzt auf einzelne Themen eingehen. Ich habe sehr engen Kontakt zu vielen Menschen, die da arbeiten oder auch nicht mehr arbeiten. Und ich wünsche mir einfach nur, es wäre so wichtig insgesamt für das Gesamtkonstrukt, weil es ist wirklich eine sehr entscheidende Phase für diesen Verein, dass sie aufsteigen, weil dann gibt es einfach nochmal die Möglichkeit, kontinuierlich weiter Ruhe reinzubringen und peu à peu das aufzubauen, was sie eigentlich angefangen haben, was sie wirtschaftlich angefangen haben. Und ich finde, es ging in eine gute Richtung und das muss auf jeden Fall fortgesetzt werden, auch wenn es jetzt da ein paar Veränderungen gab, die mir persönlich sehr leid tun, auch wenn ich Friedhelm Funkel und diesen Aspekt sehe. Also ich habe ein Video gesehen, ganz kurz nur, wie der am Trainingsplatz angekommen ist. Und dann waren die ganzen hier, diese Rentner-Kiebitze, ne, also wurde ich umarmt und hallo. Und der hat einfach eine Lockerheit und eine Lässigkeit und so. Und ich finde, der wird mit dem Alter immer cooler und das tat einfach gut. So, ne? Und
kann ich verstehen, so, ne? Also wir tauschen uns ja dann, wenn wir nicht podcasten, auch darüber aus, wie du mit dem FC verbunden bist. Für uns beide ist es eh schon eine Herzangelegenheit, schon immer gewesen. So, es ist tatsächlich so, dass wenn der FC verliert, ich auch echt schlechte Laune habe, kurz. Hm. Und auch mir einbilde, die Woche läuft dann schlechter. Wenn der FC gewonnen hat, so wie jetzt diese Woche, wird brillant werden, logischerweise. Genau, auch wenn wir irgendwie verdient gewonnen haben, muss man ganz ehrlich auch sagen.
Aber es war auch nervenaufreibend.
Ich glaube, 23-5 Torschüsse. Ja. Also die Torausbeute ist, das waren wirklich 100, viele 100%er dabei dieses Mal.
Ja.
Mit viel Pech, Gott sei Dank, gewonnen. Aber so Friedhelm Funkel, den fand ich schon immer gut, auch als Spieler irgendwie. Damals war er mir vielleicht ein bisschen zu trocken manchmal. Ich finde, jetzt hat er diese Lockerheit, die du auch gerade beschreibst.
Genau, ne? Das kommt dann manchmal.
Genau, und der bringt, glaube ich, die Ruhe rein, gerade auch für die jungen Spieler, die wir ja in dieser Saison quasi mitnehmen mussten. Und das, was ich auch gut finde, das musste, weil ich meine, wir hatten keine andere Wahl, weil wir nicht transferieren konnten und es im Wintertransferfenster einfach nicht genügend gute Spieler gab. Das, was wir transferiert haben, ist so fraglich. Aber ich finde es sensationell tatsächlich, dass die jungen Spieler dann sich auch so gut entwickelt haben. Und da freue ich mich dann schon drauf. Und ich hoffe, dass sie auch nächste Saison weiter eine Chance bekommen. Gut, so viel können wir auch nicht einkaufen. Und ich gehe davon aus, dass wir dann in der ersten Liga spielen. So.
Ja, hoffen wir mal.
Ja. Andi, ja. Du, ich glaube, wir müssen mal losspurten in diese Woche. Mhm. Cool, dass wir es geschafft haben. Sorry, dass wir ein bisschen kürzer getreten sind in den letzten 2-3 Wochen, aber es sind einfach so ein paar Dinge passiert, weshalb wir nicht aufnehmen konnten, sowohl beruflich als auch privat. Manchmal ist das so im Leben. Jetzt sind wir wieder kontinuierlich am Start. So.
Genau, wir werden diese Folge veröffentlichen, wenn sie bereit steht. Also, und dann versuchen wir wieder in unseren Rhythmus reinzukommen, weil Petra und Dieter wissen ja immer, montags kommt unsere neue Episode alle 2 Wochen. Jetzt haben wir es mal ein bisschen durchbrochen. Wir rufen euch einfach an, Petra, Dieter, ich sage euch Bescheid, wenn die dann online ist, dann seht ihr das, dann könnt ihr reinhören, ne? Ja. Alles klar. Ja, ne?
Ja. Okay. Ja, weil die haben ja andauernd schon angerufen.
Ja, ja, okay. Das ist ja auch ein bisschen anstrengend, ja. Ralle, vielen Dank. Also, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr zugetextet, aber ich habe versucht, auch dir Redeanteil zu geben zum Thema Klerus.
Alles wunderbar. So, ja, das ist ja meine Spezialdisziplin.
Genau.
Klerikal war ich schon immer gut.
Genau.
Liegt doch am Nachnamen, Kerkeling,
genau.
Klerikal. Also das ist ja alles nah beieinander. Kerkeling, kleine Kirche,
Kleriking,
so angelehnt aus diesem
Menschen. Eben drum.
So sieht's nämlich aus. Ja.
Okay.
Andi.
Freunde, Freundinnen, Freunde der Nacht, abonniert unseren Kanal, abonniert unser Podcast-Kanal auf Spotify, Apple Podcast, hört uns auch nachts. Und das wollte ich gleich sagen, folgt uns auf Instagram, Getting Wild mit Y, wie ihr wisst. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, Ralle. Ciao.
Tschüss, Andi.